Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe hier ein bisschen provokantes Thema heute Morgen genommen. Ist ja trotzdem gekommen, schön. Gott ist unfair. Wirklich, wirklich. Das ist keine Frage, das ist ein Ausrufezeichen dahinter. Gott ist hochgradig unfair. Wisst ihr, Fairness ist ja was, was sich jeder wünscht. Also ich mir sicher, ich wünsche mir, fair behandelt zu werden. Du auch? Ich wünsche mir, wenn ich bei Frank einkaufen gehe, dass ich für mein Geld auch das bekomme, was es wert ist. Ich kriege immer viel mehr dafür. Das ist super fair, oder? Oder auch schon wieder unfair? Ich wünsche mir, dass ich auf meinem Arbeitsplatz fair behandelt werde. In meiner Familie, von meiner Ehefrau, von meinen Kindern. Ich wünsche mir, dass auch Freunde mit mir fair umgehen. Geht's dir auch so? Schön. Ich wünsche mir, dass, sollte ich mal vor Gericht irgendwas erledigen müssen, dass auch da mit mir fair ist. Dass faires Urteil gesprochen wird in unserem Land, das wünsche ich mir. Die Definition, was fair ist und was nicht, hängt maßgeblich davon ab, in welchem System ich mich befinde. Das möchte ich vorausschicken. Nur zum Grundverständnis, was ist fair? Ein kommunistisches System wird Einschränkungen als fair ansehen, weil es systemkonform ist. Der Einzelne verzichtet dafür, dass alle gleich behandelt werden. Das war ja das Ideal des Systems, was auch so wohl nie erreicht wurde. In der sozialen oder in der freien Marktwirtschaft werden andere Dinge als fair bezeichnet. Ein fairer Preis für faire Dienstleistungen oder Ware ist da zum Beispiel etwas, was als fair gesehen wird. Eben nicht der Einheitspreis für alle, alle zahlen dasselbe für alles und so weiter. Ein anderes System, andere Grundlagen, anderes Werteverständnis, anderes Fairnessverständnis. Auch religiöse Systeme werden den Begriff fair sehr unterschiedlich besetzen. Ist für die einen das Töten Andersgläubiger durch ein Selbstmordattentat fair, so ist es für die anderen genau das Gegenteil. Als Christen leben wir nach dem Lebenskonzept, was ich als das Lebenskonzept bezeichne. Nicht nur als eins, sondern eben wir leben nach dem Lebenskonzept. Nach dem, was uns die Bibel gibt. Und das ist eins. Auch wenn es verschiedene Ansichten gibt darüber, wie das dann zu leben ist, ist es trotzdem das Gleiche, weil es biblisch fundiert ist. Wir leben also nach Gottes offenbartem und vollkommenen Willen. Übrigens eine super Zeit, darüber zu reden heute am Pfingstsonntag. Das ist etwas anderes jetzt als nach dem System christlicher Religion, einer Demokratie oder dem System des Gutmenschentums zu leben. Im Gegensatz zu jedem anderen System dieser Erde ist das biblisch-göttliche System das einzige, das nicht von Menschen geschaffen wurde. Jeder Ismus hat die Wurzeln in einer menschlichen Idee. Manche sind nicht mal so schlecht. Und doch zeigt der Ismus uns schon, es ist am Ziel vorbei. Auch die Religion ist etwas, was am Ziel vorbeigeht. Weil auch hier Menschen ihre Gedanken gleichwertig mit denen von Gottes Gedanken behandeln oder sogar darüber stellen. Dann ist dann die Religion, die Gewohnheit, die Tradition auf einmal Maßstab. Obwohl das eigentlich im Wort Gottes so nie gedacht war. Nun zuerst, bevor wir uns jetzt weiter beschäftigen mit der Unfairness Gottes, sollten wir die Lage betrachten. Lagebetrachtung. Beurteilung der Lage. Das müssen wir übrigens immer tun, wenn wir Situationen, insbesondere die eigene Situation, realistisch beurteilen wollen. Es ist immer gut, man macht erstmal einen Lageplan. Wie sieht es eigentlich wirklich aus? Die Bibel gibt uns hier eine klare Beschreibung, in welcher Lage sich jeder Mensch befindet. Hierzu zwei Bibelstellen, Römer 3 und Römer 6. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist eine klare Lagebeschreibung. Das betrifft jeden. Jeden Mensch, der je gelebt hat und der je leben wird. Oder ein bisschen weiter, drei Kapitel später, sagt derselbe Schreiber, denn der Sünde sollt ist der Tod. Okay, das ist eine sehr prägnante Lagebeschreibung. Alle Menschen haben ein Grundproblem. Denn jeder hat gesündigt. Der Gutmensch, genauso wie der Schwerverbrecher. Weil wir alle den Willen Gottes für unser Leben verpasst haben. Erstmal. Ich habe übrigens noch niemals einen Mensch getroffen, der mir gesagt hätte, er hätte nie gesündigt. Es sei denn, seine Definition von Sünde weicht der von der Bibel ab. Das ist natürlich möglich. Aber nach biblischer Definition ist bereits ein Gedanke, der fern von den Werten Gottes ist, Schuld. Gedanklicher Ehebruch, gedanklicher Zorn. Wer will sich davon ausnehmen? Also die Lage ist klar. Nach Gottes System, was ja hier beschreibt, was das, die Frucht oder das Ende jeder Sünde immer ist, ist es nur fair, uns die Strafe zu geben, die wir verdienen. Der Sünde soll ist der Tod. Okay, ja, sterben müssen wir eh alle, Pastor. Stimmt. Vielleicht. Aber lass uns nochmal schauen, wie es denn bisher war. Es gibt ja Beispiele dafür, dass Gott wirklich sehr fair mit seinem eigenen System umgegangen ist. Adam und Eva mussten als Beispiel den Garten Eden verlassen und sterben, weil sie gesündigt hatten. Waren übrigens die Ersten, aber nicht die Letzten. Nach ihnen hat es keiner unterlassen, außer Jesus. So, Gott war konsequent. Er hat gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, müsst ihr sterben. Und so war es auch. Obwohl die ja über 900 Jahre alt geworden sind, aber der Tod kam dennoch. Israel wurde seiner Sünde wegen verurteilt, das auserwählte Volk, und wurde schließlich unter die Assyrer und unter die Babylonier verstreut. Ein Land, das praktisch aufhörte zu existieren, obwohl es das Volk Gottes war, das aber sehr klar gegen das verstoßen hat, was Gott ihm gesagt hat. Und er hat es oft erinnert, immer wieder. Hab Gottesfurcht, ehr mich, folge mir nach, bete keine Götzen an. Immer wieder. Das ganze Alte Testament, durch die Propheten, durch Mose. Und doch, ja, Gott war fair. Gott hat dem Volk gegeben, was es verdiente. Gott macht klar, das als, vielleicht als drittes Beispiel, dass am Ende der Zeit dieser Welt sich jeder Mensch vor seinem Gericht für sein Leben verantworten muss. Ohne Ausnahme übrigens. Da steht der Papst genauso, wie jeder protestantische Bischof, wie jeder freikirchliche Pastor, wie jeder Christ, wie jeder Nichtchrist. Alle stehen sie da. Alle müssen sie vor dem Thron erscheinen und Rechenschaft ablegen für das, was sie getan haben. Und die Bibel ist hier sehr genau. Sie sagt, Gisela, vielleicht hast du das noch nicht gewusst, wir müssen Rechenschaft abgeben über jedes unnütze Wort, das wir je gesprochen haben. Wusstest du das aber? Sabine, ist das denn schockierend? Richard, für jedes unnütze Wort. Ist Gott so kleinkariert? Also was ich verstehe aus all diesem, und das ist im Kontext von vielen anderen Schriftstellen deutlich, es wird keine Entschuldigung geben. Das ist die Sachlage. Niemand wird da stehen und sagen, ach Gott, übrigens, das war deswegen, und ach, meine Mutter hat mich schlecht behandelt früher, oder ich habe Missbrauch erlebt, oder ich habe dies und jenes, und deswegen bin ich halt so ein Arsch gewesen in meinem Leben. Entschuldigt das Wort. Aber manchmal ist es so. Es wird keine Entschuldigung geben. Und jeder wird das gerechte und faire Urteil erhalten, das er verdient. Himmel und Hölle. Und das sogar noch mit Abstufungen. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was das Lebenskonzept mitteilt an Ist-Zustand der Weltgeschichte vor dem Tag X. Den feiern wir übrigens mit Weihnachten. Und nochmal mit Ostern und dann auch heute zu Pfingsten, der Tag X. Der Tag, an dem sich Dinge grundsätzlich verändert hatten, an dem das System eine Reformation sozusagen bekam, die alles aushebelte, was bis dahin so fest stand. Wo Gott einen Weg gefunden hat, seine Gerechtigkeit nicht zu unterminieren und doch seine geliebten Menschen zu retten. Nun, Gott machte Unterschiede und er macht sie immer noch. Immer wieder in der Menschheitsgeschichte gab es Situationen und Menschen, wo Gott ungewöhnlich handelte. Er behandelte nicht alle gleich, sondern einige gleicher. Einige außergewöhnlich viel besser, als sie es verdient hätten. Und diese Handlungsweise Gottes, ich möchte sie einmal als Gunst bezeichnen. Kann man das Wort stehen lassen? Gunst? Gunst. Ich habe drei Beispiele. Es hat so viele gegeben, ich musste mich sehr einschränken, um nur drei zu nennen, um das, den Gottesdienst nicht wieder zu sprengen heute. Erstes Beispiel. Es gab eine junge Dame, die einem zweifelhaften Gewerbe nachging, in einer sehr großen Stadt, die mit die dicksten Mauern der Weltgeschichte hatte. Zumindest hat man es archäologisch so heute festgestellt. Die Stadt hieß Jericho, die Frau hieß Rahab. Sie war Prostituierte. Gott hatte das Ziel, diese Stadt einzunehmen und Gericht an dieser Stadt auszuüben, weil die definitiv gegen alles verstoßen haben, was Gott wichtig war. Gerichtsausübung war dem Volk Gottes zugetan. Israel sollte das tun, aber sie kamen eigentlich nicht rein in die Stadt. Jericho war super befestigt, eigentlich unangreifbar oder uneinnehmbar. Nur, wir wissen, Gott hatte so sein System, um da doch reinzukommen. Das will ich ja nicht länger jetzt behandeln, sondern diese eine Frau hat die Kundschafter, die vorher in der Stadt waren, um auszuspähen, wie es aussieht, nicht verraten. Sie hat ihnen zur Flucht verholfen. Diese Frau wurde anders behandelt, als sie es verdient hätte. Richtig? Und nicht nur diese Frau. Die Bibel sagt, dass die ganze Familie von ihr verschont wurde. Alle anderen wurden ausradiert. Nur diese Familie war die einzig überlebende Jerichoer Familie. Zweites Beispiel. Es gab eine Witwe, nennen wir sie mal Maria. Die kam aus Zarpat, das ist in der Nähe von Sidon. Und in dem ganzen Land gab es schon lange Zeit Hungersnot. Die Leute hatten buchstäblich nichts mehr zu essen, die verhungerten wie die Fliegen. Und dann kam Elisa, der Prophet. Oder nee, es war Elia. Elia. Elia kam. Und Gott sagt ihr, geh zu diesem Haus, zu dieser Witwe und die soll dir was zu essen machen. Und die hatte so Spaß. Der Mann Gottes kommt, ich darf ihm was zu essen kochen. Nein! Sie sagte, würde ich ja gerne, weißt du, aber wir haben die letzte klitzekleine Mahlzeit und die habe ich mir gerade vorgenommen, für mich und meinen Sohn zuzubereiten und danach werden wir verhungern. Das ist alles, was wir haben keine Chance auf Nachschub, das war's. Und dann kam er, ich hätte aber trotzdem gerne was davon. Er wusste ja, Gott hat ihn geschickt. Und diese Frau hatte die Möglichkeit zu reagieren. Jeder hätte verstanden, wenn sie gesagt hätte, sorry, aber für Fremde, mein Sohn geht vor. Nein, sie machte zuerst ihm ein Küchlein. Erst bekam der Prophet und dann aßen die beiden den Rest. Und dann geschah das Wunder mit dem Öl. Das ist kostbare Öl, was sich vermehrt und was ihr mehr als nur half, die Hungersnot zu überwinden. Sie war wahrscheinlich als wohlhabende Frau da raus hervorgegangen und nebenbei bekam sie noch ihren Sohn auferweckt, nachdem er dann nach ein paar Monaten doch starb an irgendwas anderem. Und der Prophet holte ihn zurück ins Leben. So drei interessante Beispiele, wie unterschiedlich Gott an einzelnen Persönlichkeiten gewirkt hat. An einer Prostituierten, an einer Witwe in einem Land, wo es sicherlich viele Witwen gab. Und das Dritte, da kommt jetzt Elisa ins Spiel, der bedrohte Prophet. Die Assyrer planten Anschläge gegen Israel. Und Elisa, der Erbe von Elia, den wir vorhin gehört haben, der bekam in seinem Haus immer wieder Botschaften von Gott. Gott sagte, die planen jetzt einen Angriff da, die planen einen Angriff da. Und er gab diese Botschaften sofort an seinen König weiter. Und so konnte sein König all den Attentaten und all den verlorenen Schlachten, die es sonst gegeben hätte, entgehen. Und dieser assyrische König hatte so einen Hals. Der besprach sich mit seinem Rat und sagte, was ist los? Hier ist irgendwo ein Maulwurf. Irgendeiner verrät uns an den Feind. Und dann sagte irgendeiner von seinen Beratern, ich weiß, wer es ist. Es hat sich längst rumgesprochen. Das ist Elisa. Der empfängt von Gott alles, was wir hier machen. Gott sagt ihm alles, was wir hier bereden im Geheimen. Und der sagt seinem König, deswegen kommen wir nicht weiter. Und dann schickt dieser assyrische König ein ganzes Heer aus, um die Stadt, in der Elisa wohnte, zu umzingeln. Eines Morgens kam dann der Diener von Elisa und klopfte ans Schlafzimmer. Meister, komm doch mal raus, schau doch mal da, wie furchtbar. Wahrscheinlich lag diese Stadt so ein bisschen im Tal und sie sahen rundherum, oder wie wir sagen würden hier in Hessen, ringsherum, alles voll assyrischen Kampfeinheiten, Spezialtruppen, Kampfwagen. Ich weiß nicht, ob die Elefanten dabei hatten, keine Ahnung. Die standen da auf jeden Fall mit einer Armee und wussten genau, wenn so eine Armee um so eine Stadt steht, ist das in der Regel das Ende der Stadt. Das wussten die, es war damals üblich, so Armeen nahmen Städte ein, rotteten die Einwohner aus und übernahmen alles. Okay, das war also das Nächste, was sich der Diener vorstellte, weil das war üblich in der Zeit. Und dann sagte Elisa betete und sagte, die mit uns sind, sind doch viel mehr als die anderen. Und dann öffnete Gott diesem Diener die Augen und er sah auf einmal rundum, hinter den Feinden, die Herrscher Gottes stehen. Ich meine, vielleicht standen da 20.000 Assyrer und dann standen da 200.000 Engel dahinter. Und jeder Einzelne hätte gereicht, wisst ihr? Wegen einem Mann macht Gott den Unterschied für eine ganze Stadt. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Er hat nachher nochmal gebetet. Dann wurden die ganzen Assyrer verblendet. Die wussten nicht mehr, wo die waren, wer die waren. Und Elisa selbst führte sie in die Hauptstadt. Und die hätten alle niedergemetzelt werden können von den israelischen Soldaten, die jetzt da standen. Aber die haben ihnen sogar noch Verpflegung gegeben und haben sie nach Hause geschickt. Also was ein Ende, oder? War das fair? Nein! Das hat er doch für andere auch nicht gemacht. Andere Städte sind untergegangen. Ich könnte viele weitere Beispiele erzählen. Denken wir an Abraham und Sarah, die fast 100-jährig ihr Kind bekamen. Wie viele haben das erlebt? Manche sagen, Gott sei Dank nicht so viele. Noah und seine Familie wurden als einzige verschont. Eine ganze Familie, der ganze Erdkreis wurde vernichtet. Oder Moses. Warum wurde dieser Mann so unterstützt vom Pharao? Er bekam so viel Gunst. Er war ein Mörder. Hat sich 40 Jahre in der Wüste verdrückt. Und jetzt gebraucht Gott diesen Mann so außergewöhnlich, dass wir bis heute über ihn reden. Ist das fair? Wenn du damals gelebt hättest, hättest du ein anständiges Leben geführt, hättest du gesagt, nee, ich hätte das verdient. Oder nehmen wir den Hirtenjunge Davids. Er wurde erstmal nicht mal gezeigt, als die Berufung kam. Er wurde vergessen. Alle anderen Söhne wurden vorgeführt dem Samuel, aber den David, den haben sie draußen vergessen. Das war der Jüngste, der war sowieso nicht so richtig bei ihnen. Das war so ein Poet, so ein Schöngeist. Das war kein Krieger und kein König. Gott hat ihn genommen. Warum? War das fair? Die starken Kämpfer, die schon für ihr Land gekämpft haben, die ältesten Brüder von ihm, die wurden übergangen, die viel größer und schöner und erfahrener waren. Oder nehmen wir die Bewahrung der Israeliten vor dem Engel des Todes. Ich meine, wer will dem schon gern begegnen? Pharao hat immer noch widerstanden. Und dann schickt Gott den Engel des Todes. Nur der kam nicht als Freund. Und alle, die ihr Passahlamm geschlachtet hatten und die Zeichnung an die Tür gebracht haben, deren Erstgeborene wurden bewahrt. Und all die anderen in Ägypten wurden getötet. War das fair? Waren bestimmt auch anständige Ägypter dabei. Gott ist unfair. Sag's ja. Oder nehmen wir die Gunst, die Königin Esther gegenüber Mordekais hatte. Meine Königin damals, die kam und ging, habt ihr ja gesehen, wie ist sie, Wächter oder Waschter, oder, die hat er abserviert, die war ganz schnell weg und hat ihren Mann nie wieder gesehen, nachdem sie einmal ungehorsam war und nicht auf eine Party kam. Und jetzt kam diese junge israelische Schönheit, Esther, und bittet für ihr Volk und dann dieser erfahrene Mordekai, dieser Ratgeber, dieser echte, was war das für ein Volk? Perser. Ah, Mordekai, wie war der? Haman, Entschuldigung, Mordekai, vergib mir. Haman meinte ich, genau, Mordekai war ja der Gute, das war ja der Onkel. Haman, das war ein Perser. Und der, naja, der bekam die Gunst nicht. Er landete nachher in dem Pfahl, der eigentlich für Mordekai war. So, war das fair? Weiß nicht. Nehmen wir Lot und seine Töchter, die als einzige das Ende ihrer Städte überlebten. Sodom und Gomorra waren Geschichte und die drei waren immer noch da. Und das waren auch nicht die anständigsten, so in mancher Hinsicht dann nachher. Oder nehmen wir die einfachen Fischer mit einfachster Schulbildung, die Gott einsetzte und gebraucht, um die Welt zu verändern. Warum hat er nicht den Hohen Rat? Warum hat er nicht die Sanhedrin genommen? Die hochgebildeten Juden, die ihr ganzes Leben ihrer Religion gewidmet haben. Er hat die Fischer genommen, die nicht mal eine Ahnung hatten. Vielleicht bist du selbst heute so ein Fischer. Ich fühle mich manchmal so. Gott nimmt die Törichten und macht was draus. Das ist nicht fair. Oder nehmen wir den Mörder. Ich meine, stell dir vor, ein bekannter Mörder, der will ja keinen Namen nennen. Nennen wir ihn mal... Nennen wir mal Paul. Paul.
Heißt hier keiner Paul?
Paul. Sag mal, Paul wär bekannt gewesen dafür, dass er so in der Stadt und Umgebung hier eine Menge Leute ans Messer geliefert hat. Wirklich teils sogar mitgetötet hat mit seiner Gang. Und der Paul hat sich jetzt bekehrt. Und ich würde jetzt sagen, übrigens nächste Woche predigt hier Paul, der deinen Papa getötet hat und deine Mutter ins Gefängnis geworfen hat. Ja, und deine Schwester hat er auch gekillt. Nächste Woche ist er hier. Ja! Ihr würdet wahrscheinlich schon die Steine in die Hand nehmen. Und das war der Umstand. Paulus hieß er damals. Paulus. Der gründete die Gemeinde. Der reiste rum und predigte überall. Der Killer. Der hat vorher Leute gekillt. Der hat die Mäntel gehalten, als Stephanus gesteinigt worden ist. Nicht witzig. Nee, ich meine, stell dir das mal vor, es wäre jemand, den du kanntest gewesen, der Stephanus. Und der war damals in den Gemeinden nicht nur bekannt, sondern sehr beliebt. Das war ein Evangelist, das war jemand, ein ganz integrer, feiner Mann. Warum musste der sterben und der Verbrecher darf jetzt den Job tun? Und das so viele Jahre. Der darf das meiste im Neuen Testament schreiben. Ist das fair? Ihr ahnt schon, die Antwort ist nein. So, diese Liste ließe sich millionenfach fortführen. Nicht nur tausendfach, millionenfach. Bis heute. Irgendwo auf den letzten Seiten dieser langen Liste würde vielleicht dein und mein Name stehen. Zumindest sollte er da stehen. Der Liste derer, die unfairerweise Gunst bekommen. Mein Name steht drauf. Aber zurück zu den drei Berichten. Warum machte Gott einen Unterschied? Rahab und Maria, die Witwe haben wir sie ja genannt, Maria, Rahab und die Witwe und auch Elisa hatten die Stimme Gottes vernommen. Doch der Unterschied, achtet auf, das ist wirklich wichtig, der Unterschied zu allen in ihrer Umgebung war, dass sie der Stimme Gottes gehorcht hatten. Und dass sie Hingabe gelebt haben. Und ich rede nicht von einem billigen, ja, ich gehe auch mal auf die Straße. Oder ja, ich gehe auch mal in eine Zelle. Diese drei Persönlichkeiten, wie auch die anderen, die ich kurz angerissen habe, hatten einen Unterschied gemacht mit ihrem Leben. Und es war nicht ohne. Gar nicht ohne. Sie haben mit Gehorsam und mit Hingabe reagiert. Ihr wisst, das Glauben, echter Glauben, buchstabiert sich immer mit diesen fünf Buchstaben. R-I-S-I-K-O. Sechs Buchstaben. Sechs Buchstaben. Risiko. Glauben gleich Risiko. Wenn du kein Risiko eingehst, prüf mal, ob du wirklich Glauben hast. Wenn du immer nur tust, was du immer tust, wahrscheinlich ist nicht viel Echtes dran. Okay? Glaube heißt Risiko. Jeder Geschäftsmann weiß, dass wenn du eine Unternehmung startest, du gehst ein Risiko ein. Du weißt ja nicht genau, wie es ausgeht. Erstmal kostet sich was, du riskierst was. Jeder, der eine Gemeinde gründet, geht ein Risiko ein. Du weißt ja nicht, wie es endet. Wird es funktionieren? Jede Frau, jeder Mann, der heiratet, geht ein Risiko ein. Bei der Scheidungsquote in unserem Land, auch unter Christen, hohe Scheidungsquote, ist ein Risiko. Und wenn ich Gott glaube und Gott vertraue, Leute, ohne Risiko gibt es kein Leben mit Gott. Rahab riskierte es, als Verräterin hingerichtet zu werden. Was glaubt ihr, was die mit der gemacht hätten, wenn die gewusst hätten, dass die vom Feind die Kundschafter nicht nur rausgelassen hat, sondern sie auch voll gedeckt hat, niemandem was gesagt hat. Sogar die Verfolger in die andere Richtung geschickt hat. Die wäre, ich weiß nicht, gesteinigt, zersägt, gevierteilt, irgendwie was Brutales haben die immer auf Lage gehabt damals. Es wäre nicht lustig geworden. Und Rahab wusste um diese Konsequenz. Es war ein Risiko. Sie musste innen drin gewusst haben, dass es richtig ist, was sie tut. Warum hätte sie es sonst tun sollen? Das war nicht mal Verwandtschaft. Ne, die Familie. Was war mit der Witwe? Maria. Maria aus Zapat. Vielleicht wäre ja diese letzte Mahlzeit der Brocken gewesen, der sie so lange hätte überleben lassen, bis dann doch irgendwo noch eine Hilfe gekommen wäre. Weil wir Menschen glauben und hoffen doch immer bis zum Schluss, oder? Jeder KZ-Häftling hoffte bis zum letzten Tag, dass er es irgendwie schafft, da rauszukommen. Das ist in uns drin. Hoffnung ist ein Grundbestandteil menschlicher Existenz. Wenn keine Hoffnung da ist, dann springt man in der Regel von der Brücke. Wofür denn noch? Wisst ihr, Hoffnung ist ein Kernelement, was Gott in uns reingelegt hat. So, diese Witwe gab ihr letztes Brot und riskierte den Hungersohn nicht nur von sich, sondern von ihrem Sohn. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Und wenn eine Frau das macht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Auch wir Männer lieben unsere Kinder. Aber Frauen, die, wisst ihr, ihr Sohn preisgeben und letzte Hoffnung weggeben an einen Fremden, der sagt, er wäre ein Diener Gottes. Du musst schon Gott hören, um das zu tun. Glaubst du? Du musst Gott hören, um das zu tun. Oder Elisa gehorchte dem Wort Gottes, indem er ungezählte Male dem König von Israel die geheimen Pläne der Assyrer mitteilte, die Gott ihm hierzu anvertraute und sie so vereitelte. Er machte sich somit zum Hauptziel der assyrischen Armee. Und ich vermute, dass seine Wohnstätte nicht weit von der Grenze entfernt gewesen sein konnte. Denn wie wäre sonst so eine Armee wohl so nah an diese Stadt gekommen, ohne dass vorher wenigstens mal ein Krieg stattgefunden hätte? Davon erzählt die Bibel nichts. Also er war wahrscheinlich an der Grenze des Feindeslandes. Und dann macht er so Sachen, und zwar ständig und ständig. Für ihn war es keine Frage, er war ein Mann Gottes, okay? Er hatte Gott gehört und er war gehorsam. Andere haben vielleicht auch Gott gehört, aber haben nichts gesagt. Das, weil sie sich unsicher waren, vielleicht aber auch, weil sie berechtigterweise Angst hatten. Denn die Assyrer waren für eins besonders bekannt, nämlich für ihre Grausamkeit. Die töteten nicht einfach nur, die metzelten. Und das wusste man damals. Diese drei Menschen hatten diese Art des Glaubens, die Gott immer zum Handeln bringt. Und sie alle gingen das Risiko ein, alles zu verlieren, um das zu tun, was Gott von ihnen forderte. Das ist der Deal. Das ist die Unterschiedsvariante in dieser Rechnung, in dieser Gleichung. Die meisten Menschen taten das damals nämlich nicht. Und die meisten Menschen tun das heute auch nicht. Warum sitzen sonst nur 100 Leute hier? Was ist mit den anderen 39.900, die in Limburg wohnen? Ganz zu schweigen von der Umgebung. Die sitzen auch nicht alle in anderen Kirchen, leider. Jesus beschreibt diese Art des Glaubens als ein Fundament für das ganze Leben. Dazu komme ich jetzt zu der Frage, worauf baust du? Und lasst mich doch aus dem Matthäus-Evangelium ein paar Verse lesen. Matthäus 7, Abvers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und dann dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Als das hier genannt wurde von Jesus, sagt er, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, das ist die Definition. Was für Worte meinte denn der Herr? Wir müssen wissen, dass dieses Stück Bibel im Kontext steht zur Bergpredigt, die zwei Kapitel vorher stattfand. So, Jesus schließt jetzt sozusagen seine Predigt ab und sagt, ich habe euch jetzt all die Dinge genannt und wer diese Dinge so tut, wie ich sie sage, der hat sein Haus stabil, auf stabilem Grund gebaut. Er sagt nicht, dass sein Haus besser ist als das von den anderen. Vielleicht sieht dein Haus nicht mal so schön aus wie das, was dein ungläubiger Nachbar hat. Aber das Fundament entscheidet. Nicht der Baustoff des Hauses. Das Fundament entscheidet, was mit dem Haus passiert, wenn die Stürme des Lebens kommen. Und die kommen. Die kommen bei jedem von uns. Ob wir wollen oder nicht. Wir kommen immer wieder in diese Zeiten, wo etwas an unserem Lebenshaus rüttelt. Und dann ist die Frage, auf was ist es gebaut? Nicht, wie stabil ist es gebaut? Manche geben sich wirklich Mühe, ihr Haus, auch ihr Lebenshaus, sehr stabil und sehr betonlastig und erdbebenarm zu bauen. Oder erdbebensicher. Und doch ist es das Fundament, was alles erledigt. Okay, was hat er gesagt? Die drei Kapitel vorher, Bergpredigt. Ich mache das ganz kurz und ganz schnell. Ihr könnt das in Ruhe nachlesen, es lohnt sich. Er hat gesagt, jeder soll sich glücklich preisen. Das war eine Entscheidung für Dankbarkeit und Hoffnung. Das war, was er gefordert hat. Er hat gesagt, Berufung, dafür hat jeder von uns Salz und Licht zu sein. Erinnert euch, wäre alles eine eigene Predigt wert. Ich will es nur zusammenfassen. Er hat gesagt, wir sollen Gottes Gebote halten. Dann sind wir auf gute Fundament. Wir sollen in beständiger Vergebung leben, hat er vorher gesagt. Beständiges Fundament, Fels. Wir sollen treu in der Ehe sein, Fundament. Stellt euch vor, eins dieser Dinge findet nicht statt, dann haben wir Sand in unserem Fundament. Er hat gesagt, wir sollen zu seinem Wort stehen und in Demut wandeln. Wir sollen unsere Feinde lieben, hat er gesagt. Fundament. lässt keinen Zorn und Hass und diese Dinge zu, die Killer der Liebe. Er hat gesagt, wir sollen auf richtige Weise geben und auf richtige Weise beten. Und er hat das sehr klar definiert. Er hat gesagt, wir sollen auf richtige Weise fasten. Auf richtige Weise sollen wir Schätze sammeln. Er hat das auch definiert. Fundament. Alles Fundamentsteine. Er hat gesagt, nicht sorgen. Das war ihm ganz wichtig, da hat er sehr viel drüber gesagt. Er hat gesagt, wir sollen nicht richten. Er hat gesagt, wir sollen zuversichtlich oder im Glauben beten. Wir sollen auf dem schmalen Weg bleiben. Wir sollen nicht den Irrlehrern folgen, die fern vom Wort Gottes lehren. Und wir sollen ein weiser Baumeister sein. Das alles hat er in der Bergpredigt gesagt. Das sind die Zusammenfassungen. Wie gesagt, jedes wird eine Predigt werden. Und er sagt, wenn ihr das tut, euer Fundament ist Fels. Lasst doch mal rütteln. Lasst die Stürme kommen. Die kommen und die gehen auch wieder. Oder anders ausgedrückt, wenn du merkst, dass ein Lebenssturm dein Haus nicht nur erschüttert, sondern die ersten Risse im Fundament zeigen, dann bist du sehr wahrscheinlich in einem dieser Bereiche nicht gehorsam. Gott bestraft dich nicht dafür. Es ist einfach so, dass du gewisse Fundamentsteine in deinem Leben nicht integriert hast. Bei vielen, wo ich in der Seelsorge mit zu tun habe, geht es um Vergebung. Da wird einfach nicht vergeben. Da wird alte Schuld wird festgehalten. Bei anderen ist es Zorn. Oder auch grobe Dinge wie Untreue in der Ehe und diese Sachen, die sehr offensichtlich sind. Aber auch die kleinen, nicht vergeben, so sind Bausteine, die das Fundament gefährden. Wir können davon ausgehen, beide Häuser waren von der gleichen Qualität in diesem Beispiel, der gleichen Stabilität, vielleicht von derselben Firma errichtet. Aber das eine Haus auf Sand, selbst wenn es vielleicht sogar imposanter aussah, ja, hat durch den Lebenssturm andere Ergebnisse gezeigt. Nämlich das Fundament war nicht gut. Rahab, Maria die Witwe, Elisa und viele andere Helden der Bibel hatten ihr Fundament auf den Felsen gebaut. Und so überstanden sie Zeiten, wo die Leben vieler anderer zerbrachen oder auch endeten. Wenn du dein Lebenshaus auf Christus gründest, wirst du durch die Krisen dieser Zeit anders hindurchkommen. Ich sage nicht, dass es immer leicht ist. Wir gehen durch Dinge. Wenn jemand stirbt, der dir lieb ist, tut es genauso weh. Vor allem, wenn du weißt, dass er nicht beim Herrn war und du weißt, dass er jetzt nicht im Himmel auf dich wartet. Das tut weh. Den Schmerz kann dir auch keiner nehmen. Aber du gehst darüber. Du kommst dadurch. Es geht weiter. Und zwar nicht, indem du zerbrochen und kaputt bist, sondern indem du den Kopf wieder hebst und sagst, danke Herr, dass ich dich finden konnte. Weil weißt du, was das war? Es war Gunst. Melanie, du hast es nicht verdient, dass du gerettet bist. Manfred, du hast es nicht verdient. Simone, du hast es nicht verdient. Anna, du hast es nicht verdient. Iris, du hast es nicht verdient. Bernd, du hast es nicht verdient. Niemand von uns hat es verdient, dass wir gerettet werden. Wir sind nicht besser als andere. Manche andere leben integrer als manche Christen. Danach kann es also nicht gehen. Wenn es danach geht, muss man sagen, hochgradig unfair. Gottes Definition von Fairness ist die entscheidende. Und die müssen wir kennen. Nur dann verstehen wir diesen Punkt in der Bibel. Nach dem in unserer westlichen Kultur vorherrschenden humanistischen Weltbild ist Gottes Handeln oft einfach unfair. Und deswegen habe ich da auch ein Ausrufezeichen dahin gemacht. Ja, nach dem humanistischen Weltbild, wo der Mensch im Mittelpunkt ist und alles andere ihn umkreist, muss es unfair sein. Ist es unfair. Aber es ist eben nicht das System oder das Lebenskonzept, was die Bibel beschreibt und auf dem wir unser Fundament oder das unser Fundament bildet. Es wird erst recht als unfair angesehen, wenn wir aus dem Humanismus herausschauen, wenn es um unsere Zukunft geht. Himmel und Hölle ist für Humanisten ein unglaubliches Ding, das auch nur in den Mund zu nehmen, ist politisch überhaupt nicht korrekt in diesen Kreisen. Wie kannst du sagen, dass jemand in die Hölle muss? Sag ich ja gar nicht. Er sagt's. Und ich werde mit Gott nicht streiten. Und ich sage auch nicht, dass ich alles verstehe. Bin ich auch gar nicht zu berufen. Er sagt, meine Gedanken sind nicht meine. Okay, das heißt, manchmal kommen wir schnell an unsere Grenzen. Wie oft habe ich versucht, mir Begriffe wie Ewigkeit oder Unendlichkeit vorzustellen? Ich habe es nie geschafft, nie. Ich kam immer an Grenzen in meinem Denken. Es muss doch irgendwo eine Grenze geben. Irgendwo muss doch was aufhören. Aber ewig, unendlich? Okay, wir merken schnell, da ist unsere Grenze. Die Zukunft wird in Offenbarung 22 unter anderem beschrieben. Da heißt es, und siehe, Jesus sagt das zu seinem alten Kumpel Johannes, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Wegen einem Baum ist die Menschheit gefallen. Wir brauchen den anderen Baum, um wieder zurückzukommen. Damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Wir sind aus dem Paradies rausgeflogen und wir haben eine neue Stadt, wo wir rein dürfen. Wenn wir seine Gebote halten. Draußen aber, draußen, vom Baum, von der Stadt, aber sind die Hunde, das wäre nicht so schlimm. Und die Zauberer, jetzt wird's schwieriger, und die Unzüchtigen, noch schwieriger, und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Wow, das ist eine große Gruppe, oder? Mit den Hunden hätten wir uns noch abgefunden, auch wenn wir Hunde mögen. Aber wisst ihr, jeder, der lügt, wie viele kennst du, die nie gelogen haben? Wie viele sitzen hier? Große Gruppe. Jesus selbst verabschiedet sich mit diesen Worten, die ich gerade gelesen habe, von seinem altgewordenen Jünger Johannes auf Patmos. Und er beendete auch mit diesen Worten und zwei, drei Sätze danach noch das Buch der Bibel. Er ließ keinen Zweifel an Himmel und Hölle, an drinnen und draußen. So sehr wir uns das wünschen, dass ja doch alles gut wird, dass wir alle in den Himmel kommen, so furchtbar ist es, das zu glauben, weil es fern der Wahrheit ist. Denn es würde uns in eine falsche Sicherheit bringen, und das Erwachen wäre furchtbar. Nun, der Grund seines Kommens. Jesus wurde Mensch. Wir haben das schon oft gehört, viele von uns. Er starb für uns an diesem Kreuz, diesen furchtbaren Tod. Und er bezahlte das, was du und ich schuldig waren, mit seinem Blut. Das, Leute, das war in höchstem Maße unfair. Das war unfair. Gott war unfair. Es war das Gegenteil von gerecht. Gerecht, ich hätte es verdient. Es war Gnade. Und wisst ihr, wie Gnade definiert wird? Unverdiente Gunst. Da sind wir wieder. Gunst. Das, was unseren König ausmacht und schon ausgemacht hat vor dem neuen Bund, war immer wieder Gunst zu geben. Er liebt es, Gunst zu geben. Wo immer er kann, wo immer er jemand sieht, wo Hingabe und Gehorsam ihm gegenüber da sind, da gibt er Gunst frei. Unfairerweise. Da bevorzugt er. Ich bin so froh, dass Gott mich bevorzugt. Und ich bin so dankbar, weil ich habe es nicht verdient. Durch diese Tat als sündloses Opfer für die Schuld der ganzen Welt und aller Generationen sein Leben zu geben, eröffnete er uns Gunst, die weit über die im Alten Testament hinausgeht. Im Neuen Testament, das den neuen Bund Gottes mit den Menschen beschreibt, gibt es zwei wesentliche Gunsterweisungen Gottes. Erstens die neue Geburt mit Vergebung und Himmelszugang. Und zweitens die Taufe im Heiligen Geist. Er gab den Jüngern, nicht nur den Aposteln, den Jüngern, den Nachfolgern Jesu, den Auftrag, dieselben Werke zu tun, die er selbst tat. Und er wusste, dass wir dafür dieselbe Ausrüstung benötigen würden, die er hatte. Weil als er Mensch war, als Jesus auf dieser Erde war, hat er seine Gottheit abgelegt. Er hat nicht aus seiner Göttlichkeit gehandelt, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, der aus seiner Taufe auf ihn kam. Ab diesem Moment geschahen Wunder und Zeichen. Und wenn du diesen Heiligen Geist in deinem Leben hast, nicht nur als Form der Wiedergeburt, sondern als Kraftwirkung, die von dir raus will, manche sperren den Heiligen Geist ein. Vielleicht können sie sogar in Zungen reden, aber sie lassen nie zu, dass der Heilige Geist ihnen sagt, was zu tun ist. Und damit verlieren sie mehr als sie ahnen. Seid weise. Diese Gunsterweisungen sind Leben pur. Beide Gunsterweisungen sind mit den Entscheidungen zu Gehorsam und Hingabe für jeden Menschen verfügbar. Das ist der Grundstein. Immer noch. Es geht immer noch um Gehorsam und Hingabe. Johannes definierte Liebe als Gehorsam gegenüber Gott. Im neuen Bund. Aus der Haltung von Gehorsam und Hingabe kann ich sowohl Vergebung meiner Schuld und das ewige Leben ergreifen, als auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wie es ja einige heute Morgen getan haben. Wenn wir uns die ersten beiden Bibelverse von heute aus dem Römerbrief noch einmal anschauen, ich möchte sie jetzt im Kontext lesen, ein bisschen Zusatz dabei, dann steht da, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne, das ist der Nachsatz, der jetzt kommt, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, gleich unverdiente Gunst. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Wir ergreifen durch den Glauben an sein Blut die Gerechtigkeit und das ewige Leben. Das ist, was der Herr uns sagt. Oder die andere Bibelstelle, ich lese nochmal, denn der Sünde sollt, ist der Tod. Aber es geht weiter. Die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Nicht an Christus vorbei. Nicht ohne ihn. Wenn ich in Christus bin, dann lebe ich in ihm. Dann atme ich in ihm. Dann ist er mein Entscheidungsträger. Dann darf er bestimmen, wo es lang geht. Dann bestimmt er auch, wenn ich was Unbequemes zu tun habe. Ich gehe ihm nach, wie das die Witwe Maria tat. Wie das Elisa tat. Wie das die Rahab tat. Das Sühneopfer Jesu wirkt oder wird wirksam durch den Glauben. Das ewige Leben ist eine Gabe. Eine Gabe muss empfangen werden, sonst bleibt sie unwirksam. Ich kann neben einem Brunnen in der Wüste verdursten, wenn ich den Brunnen nicht benutze als das, wofür er da ist, als Lebensspender. Und manch einer verdürstet, obwohl der Herr ihm so nahe ist. Es wäre nur eine Entscheidung, ein Griff und ich wäre nicht mehr allein in all meinen Entscheidungen. Ich möchte dir sagen, du machst den Unterschied. In Jeremia 5,1 heißt es, streift durch die Gassen Jerusalems und schaut doch nach und erkundigt euch und forscht nach auf ihren Plätzen, ob ihr einen Mann findet, ob einer da ist, der Recht übt und nach Wahrhaftigkeit strebt, so will ich ihr vergeben. Gott hat gerufen nach einer Person, um der ganzen Stadt zu vergeben. Gott sucht immer den einen, der das Risiko eingeht, ihm zu glauben. Aus einer Familie, die bereit war, jahrzehntelang, einige sagen 200 Jahre lang, ein riesiges Schiff mitten in der Wüste zu bauen, die noch nie Wasser gesehen hat, formte er die menschliche Rasse neu. Dieser Noah war nicht der verrückte Typ aus dem letzten Kinofilm. Der Film war Abschaum. Abschaum, das war ein Psychopath, wenn ihr ihn gesehen habt. Spannend euch, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Ein enkelmordende Bestie. Oh, sorry, es war so. Noah war ein feiner Mann, den Gott ausgewählt hat, weil er verliebt in ihn war, weil er ihm gehorsam war. Wer von uns würde das tun? 200 Jahre ein Schiff in der Wüste bauen. Ein riesiges Schiff. All unser Geld eininvestieren. Rumgehen und betteln und Gelder eintreiben. Keine Ahnung, wie das so abgelaufen ist. 200 Jahre ist eine lange Zeit. Keiner von uns ist schon so lange hier. In Sodom hätten nur 10 Gerechte gereicht, um die Zerstörung von 2 ganzen Städten zu verhindern. Hätte Lot seinen Job getan und nur ein bisschen evangelisiert, nur die Eltern seiner 2 potenziellen Schwiegersöhne, oder waren die schon verheiratet, ich weiß nicht, oder gab es Beziehungen, die nur. Und vielleicht dann nochmal 2, 3 andere. Und das wären locker 10 gewesen. Und die Stadt wäre noch da. Bis heute könnte man nach Gomorra und Sodom fahren. Städte, die Buße getan hätten und die anders ausgegangen wären, als so wie wir es heute wissen. So heute reden wir nur mit Kopfschütteln über diese Städte. 11 Apostel veränderten die ganze Welt durch ihr Vertrauen auf Gott. 11 Leute, die vielleicht zu einfach gestrickt waren, um alles intellektuell zu hinterfragen, wie es im Sanhedrin üblich war. Vielleicht ist es der Grund, warum du gerettet bist. Vielleicht ist es der Grund, warum, weil du nicht der Hellste bist. Vielleicht bin ich genau deswegen gerettet, weil ich nicht der Hellste bin. Hast du es schon mal so rumgesehen? Die Bibel sagt es, nicht viele Kluge, nicht viele Gelehrte. Steht drin im Neuen Testament. Ich sage nicht, dass ihr dumm seid. Im Gegenteil, ich sage sogar, ihr habt eine ganz besondere Art von Intelligenz, weil ihr seid ihm nachgefolgt. Und ihr habt daraufhin herausgefunden, dass es das Beste ist, was wir tun können mit diesem kurzen Leben, was wir haben. Aus einem Mann, der Gott vertraute, machte Gott ein ganzes Volk. Israel. Durch einen anderen Mann, der sich ebenfalls Gott hingab, befreite Gott sein Volk ein paar hundert Jahre später aus der ägyptischen Knechtschaft. Ein Mann. Es war nie die Masse, es war auch nie eine Demokratiebewegung. Es waren einzelne Persönlichkeiten, die unbequem waren, die bestimmt an sich nicht immer die angenehmsten waren. Johannes der Täufer und so, das waren nicht immer so die kommunikativsten Typen, die sensibelsten und empathischsten Typen, okay? Das waren auch Raubeine dabei. Aber die waren echt, weißt du? Wenn die was gesagt haben, wusstest du, das war so. Und dazu standen die oder waren die auch mit ihrem Leben für bereit einzustehen. Und die Qualität braucht Gott. Du musst nicht der beste Kommunikator sein, all das. Du musst in der Wahrheit leben und dich von Gott führen lassen. Durch eine Frau und ihre Hingabe wurde mein Leben und das meiner ganzen Familie gerettet. Diese Frau sitzt in der ersten Reihe. Und ich werde ihr ewig dankbar sein dafür, dass sie Jesus angenommen hat und dass sie uns Jesus gebracht hat. Ja, und viele von uns haben dadurch, die Gemeinde würde nicht existieren ohne das. Einige von euch haben ihr Leben dem zu verdanken, dass eine Frau, eine Person treu war in dem, was Gott ihr gezeigt hat. Und so werden andere vielleicht schon dir ihr Leben verdanken, weil du treu warst in dem, was Gott dir gezeigt hat. Vielleicht hast du eine Zelle aufgemacht und führst treu deine Zelle und fragst dich manchmal, warum ist so wenig Frucht da. Aber im Himmel, in den Büchern, die da geführt werden, stehen vielleicht schon Dinge drin, wo du noch gar nichts mitbekommen hast. Wo Menschen vielleicht der Hölle schon entronnen sind, selbst wenn sie noch auf einer niedrigen Stufe stehen. Aber sie haben den ersten Schritt gemacht auf Jesus zu. Weil du durchgehalten hast, obwohl es nicht immer einfach war. Obwohl Leute dir in den Hintern getreten haben, den du gedient hast. Iris und ich, wir wissen genau, wie sich das anfühlt. Wir haben das so oft erlebt. Aber danach treu zu bleiben, weil Gott es gesagt hat, ist der Schlüssel. Um da anzukommen, wo Gott will, dass wir ankommen. Was wird einmal über dein Leben gesagt? Was wird vor dem Thron für einen Videoclip gezeigt über dein Leben? Hast du nur für dich gelebt? Ich habe neulich jemandem gesagt, der vor der Rente steht, ich sage, das Wichtigste, was du jetzt tust, ist, dass du Gott fragst. Gott, wofür willst du den Rest meines Lebens ausgeben? Was ist dein Plan? Was darf ich tun mit dem Rest meines Lebens? Mich nur hinsetzen und Filme gucken? Oder meinen Garten pflegen? Ist das alles? Dafür würde ich morgens nicht mehr aufstehen. Das geht eine Weile mal gut. Ein paar Wochen hält man das durch. Nach der vierten, fünften Woche fällt dir schon was auf den Kopf. Wir brauchen ein Ziel und das hat Gott für uns. Gott hat Sinn und Ziel. Wenn er es nicht hat, wer denn sonst? Aber das bedeutet Gehorsam und Hingabe. Ich muss ihm alles geben, nicht nur so ein Stückchen. Das heißt vor allem Kontrolleverlust. Lieber Mann, liebe Frau, wenn du Gott nachfolgst, du hast nicht mehr Kontrolle. Du kannst dir jederzeit wiederholen, aber wenn du ihm folgst, er kontrolliert. Und die Dinge laufen besser als je zuvor. Gott ist besonders unfair mit denen, die sich ihm hingeben und ihm vertrauen. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ist das fair? Die sterben und ich bleibe als Einziger stehen. Preis sei Gott. Können die anderen ja auch haben, aber ich kann ja nicht für andere glauben, ich kann nur für mich glauben. Und ich kann es weitergeben und kann ermutigen, aber den Glauben zu entscheiden, Leute, das ist dein Job. Keiner kann das für dich tun. Du kannst auch nach außen tolle Dinge vorspielen. Aber Gott weiß ganz genau, was du wirklich bist. Er weiß genau, wie sehr du wirklich an ihm hängst. Keine Show ist vor ihm möglich. Er guckt immer dahinter. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Die Frage ist im Universum nie beantwortet worden, weil es keinen gibt. Er ist das größte Ding im Universum. Und wenn er auf deiner Seite ist, gibt es keine Gegner. Es gibt keine. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll etwas ausrichten und jede Zunge, die zum Rechtsstreit gegen dich auftritt, wirst du Lügen strafen. Dies ist das Erbteil der Knechte des Herrn und die Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird. So lautet der Ausspruch des Herrn. Wenn Gott in wörtlicher Rede spricht, egal ob bei Jesaja oder in dem Psalm, höre ich immer genau zu. Das ist wie wenn er mir gerade was zuspricht. Wow, Erbteil, Vermächtnis. Aber es gibt auch noch die Spitze der Unfairness. Wollt ihr die auch noch wissen? Dafür lese ich euch zwei kurze Psalmen vor, die in besonders drastischer Weise deutlich machen, dass wir zwar oft durch die gleichen Lebenskrisen gehen wie alle anderen, aber dass wir ganz anders dadurch kommen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur, sag mal nur. Nur Güte und Gnade. Nur Güte und Gnade. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist die Spitze der Unfairness. Halleluja! Zweite Spitzenhälfte. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Das ist wörtliche Rede Gottes am Ende des Psalm 91. Und das meint er, so wie er sagt. Was gibt es für eine bessere Botschaft? Warum gehen Leute an dem vorbei? Weil sie es nicht glauben. Warum glauben sie es nicht? Weil sie es vielleicht nicht an dir und mir sehen. Das muss sich ändern. Sie sollen sehen, dass das wahr ist, weil es wahr ist. Und es hat Auswirkungen. Wenn Leute sehen, wie Gott durch unser Leben hindurch sichtbar ist, Leute, die hält niemand mehr auf. Kann es etwas Besseres und Klügeres geben, als diesem Gott mit aller Hingabe und vollem Vertrauen nachzufolgen? Hingabe und Vertrauen, Hingabe und Vertrauen, Hingabe und Vertrauen ist alles, was wir geben müssen. Und dann kommt dieses Nur. Ah, ich mag das Wort. Das Nur. Nur Güte und Gnade. Hey, was ist mit all den anderen schlechten Dingen? Gelten nicht für mich, die gehen rechts und links an mir vorbei. Nur Güte und Gnade. Das kann man ja nicht glauben, das ist ja viel zu schön, um wahr zu sein. Es ist Bibel. Es ist die Wahrheit. Wisst ihr, wir feiern zu Pfingsten das, was der Teufel als größte Unfairness aller Zeiten einstuft. Wenn du Tschernobyl und Fukushima und Nagasaki und Hiroshima alle zusammennimmst, mal eine Milliarde nimmst, dann kommst du noch nicht auf die Dimension, wie unfair der Teufel Pfingsten findet. Er hasst Pfingsten. Er hat schon Weihnachten gehasst, Ostern noch viel mehr. Aber als Pfingsten passierte, war die Katastrophe perfekt. Jetzt nicht nur Christus, der Sohn Gottes, dann hat die Herrschaft zurückgenommen. Nein, jetzt hat er lauter Christus überall rumlaufen mit derselben Salbung. Und alles, was alles, was er tut und was er tun kann, ist dich davon zu überzeugen, dass diese Salbung für dich nicht wirklich funktioniert. Nein, für den Pastor vielleicht noch. Und vielleicht für den Superchristen XY. Und für den Fernsehprediger so und so. Aber doch nicht für dich. Vergiss es, wer bist denn du? Guck dich im Spiegel des Wortes an. Und erkenne, welch Riese du bist. Nicht wegen dir, sondern wegen dem, der in dir ist. Warum sonst sagt der Herr, widerstehe dem Teufel, so flieht er von dir. Er flieht nicht von meinem Körper oder von meiner Gestalt. Er flieht vor dem, den er in mir sieht, von mir. Weil er sieht den, dessen Fuß auf Golgatha auf seinem Nacken gesetzt wurde und nie mehr weggenommen wurde. Er riecht noch den Stiefelgeruch, weißt du? Er kennt das Schwert, das du in der Hand trägst. Er hat es schon mal gesehen. Denk an den großen Ork beim Zwergenfilm da. Der Ork gesehen hat und zu Tode erschrocken ist. Er kannte das Schwert. Das hat so viele dieser Orks geschlachtet vor ein paar tausend Jahren. Er kannte es wieder, es war gefürchtet. Das ist, was der Teufel sieht, wenn er dich sieht mit der Bibel in der Hand und vor allem mit der Bibel in dem Mund. Oh, er weiß genau, welche Schläge er schon hatte einstecken müssen durch die Leute, die vor uns waren. Und er fürchtet dich. Er fürchtet dich mehr, als du ahnst. Darum ist alles, was er tun kann, dir Angebote zu machen. Denk klein von dir, beschäftige dich doch mit deinen Sünden. Beschäftige dich mit dem, wo du nicht gut bist. Ja, bleib da, kreist um dich selbst. Alles ist gut. Kreist um dich selbst und hoffe noch auf den Himmel. Das ist nicht Christentum. Das ist lächerlich. Der hat Sieger aufgerichtet und du bist einer davon. Weil der Geist, den er hatte, als er auf dieser Erde Tote auferweckte, der Geist, in dessen Autorität der Lazarus herausrief, ist derselbe Geist in dir. Und der Teufel weiß das, nicht jeder Dämon weiß das. Und wenn wir anfangen, das zu wissen, verändert es alles. Halleluja. Ich fasse es zusammen. Die Lage eines Menschen ohne Gott ist denkbar schlecht. Aber Gott macht Unterschiede. Er reagiert auf Menschen, die ihm gehorchten und sich ihm hingegeben haben. Und worauf du dein Leben aufbaust, macht den Unterschied. Ist es Sand oder ist es Fels? Dann macht jedes Bauwerk Sinn, wenn es auf Fels steht. Ansonsten spar dir die Mühe. Wie sagte die Frau zu Hiob? Geh ein, stirb. Leck deine Wunde und stirb oder so ähnlich. Ja? Nein, sage ich dir nicht. Ich sage, lebe, steh auf und sei der und sei die, die Gott von dir will. Ich habe nicht bekommen, was ich verdient habe, weil Jesus den Preis für meine Lebensschuld bezahlt hat. Gott ist unfair. Preis sei Gott dafür. Wie steht's mit dir? Und ich sage dir, es geht nicht um ein kurzes Gebet, was du vielleicht mir zum Gefallen sogar noch bist. Es geht darum, willst du diesem Gott folgen, der das für dich getan hat, von jetzt an bis zu deinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit? Willst du, dass sein Wille geschieht statt deinem? Willst du, dass seine Träume Wirklichkeit werden, die zum Teil auch schon in deinen Träumen enthalten sind? Es ist nicht so, dass er dir alle deine Träume wegnimmt, aber es ist gut, ihm erstmal alle Träume hinzulegen. Und sagen, Gott, ich gebe dir mal meine Träume, meine Ideen, ich will das von dir zurück, was eigentlich richtig gut ist, was du vorhast. Und vieles kommt wieder von dem, was du schon hattest, weil da ist dieser Funke ja längst da. Gott hat ja schon kreative Gedanken in dir. Dein freier Wille ist ein kostbares Geschenk. Bitte steht doch mit mir auf. Halleluja. Jeder, der das möchte, bete mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und so bringe ich dir alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Wasch mich rein. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. So, jetzt möchte ich sehen, ist jemand, der dieses Gebet heute das erste Mal richtig klar und für sich gesprochen hat, dann gib mir ein klares Handzeichen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand da? Ist dein Moment jetzt? Darf ich euch nach vorne bitten? Ihr braucht keine Angst zu haben. Bitte kommt nach vorne. Es passiert nichts Schlimmes, nur Gutes in diesem Haus. Hallo. Rani, Claudia, richtig?
Ja.
Dein Name?
Julian.
Ja, ich freue mich, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Und ich sage dir, im Himmel feiern die jetzt eine Party, die größer ist als die größte Party, wo du je warst. Das sagt die Bibel über jeden Einzelnen, der das erkennt, was Gott für ihn vorbereitet hat und darauf so reagiert, wie er das getan hat. Das ist der Anfang von etwas Großem. Und wenn ihr an ihm dranbleibt, an ihm, dann wird euer Leben zu etwas ganz Besonderem. Denn das ist sein Plan von Anfang an gewesen. Julian, Melanie, Claudia, ihr seid jetzt in Gottes Hand. Folgt ihm nach. Ich möchte euch einladen, noch kurz mit nach neben zu gehen. Die beiden Herrschaften, die da stehen, haben noch ein kleines Geschenk für euch und möchten euch noch ganz persönlich dienen im Gebet. Okay? Geht der Moment mit rüber? Gott ist gut. Ehre sei Gott. Danke, Herr. Iris hat eben Bill Hybels zitiert, aber sie hat einen Nachsatz vergessen, den möchte ich noch dazufügen. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, wenn sie Jesus nachfolgt. Und das ist, was wir tun wollen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Liebe Iris, ich freue mich aufs Abendmahl.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.